kulturelle Übersetzung, ist eine notwendige Geschichte in der Predigt. Wenn wir zum Beispiel lesen, wenn Jesus sagt, wenn einer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, Meile ist ein bisschen mehr als ein Kilometer, mit dem geht zwei. Wenn einer dir den Mantel nimmt, dem gebe auch das Oberkleid. Dann wird ohne kulturelle Übersetzung daraus, lass dir alles nehmen und sei zufrieden. Wenn einer dir was klaut oder wenn einer dich zu was zwingt, dann schmeiß ihm noch was hinterher oder mach extra noch was. Ja, also wenn einer dem macht zusätzlich noch was. Aber das sagt Jesus nicht. Und dazu muss man die Kultur und die Gesetze von damals wissen. Das Gesetz war, darauf bezieht sich Jesus, ein bürgerliches Gesetz aus seiner Zeit. Die römischen Besatzungssoldaten hatten das Recht, jeden jüdischen oder fremden Bürger anzuhalten und sich in der Ausrüstung jeweils eine Meile schleppen zu lassen. Wann wird zum Beispiel berichtet, dass das konkret gemacht wurde?
Jesus Kreuzfahrer.
Genau, bei dem Mann, bei diesem Simon von Kyrene, den sie zwingen, auf dem letzten Stück das Kreuz zu schleppen. Wenn jemand sagt, wenn jemand dich zwingt, eine Meile zu gehen, dann geht zwei. Dann heißt das, wenn jemand dich unrechtmäßig zwingt, dann setze ihn in Sorge. Dann halte dich so, dass sein Unrecht deutlich wird. Denn die zweite Meile war illegal. Und dann haben wir ein jüdisches Gesetz daneben. Also das eine war ein bürgerliches Gesetz, das römische Gesetz. Das zweite mit dem Mantel in Leibrock war ein jüdisches Gesetz. Zum Beispiel durfte der Mantel gepfändet werden. Die jüdische Kleidung waren drei Kleidungsstücke. Also der Leibrock heißt das, ja. Das Obergewand und der Mantel. Wenn jemand den Mantel nimmt, wann konnte er den, also wann heißt das zu nehmen? Wer kennt sich aus mit den mosaischen Gesetzen?
Wenn du zwei Mäntel hast und der andere hat keinen.
Nein, nein.
Ist das nicht das?
Nee, das ist nicht von Mose.
Das ist nicht von Mose?
Nein, nein.
Wenn du es ihm vor, wenn du nimmst und ihm vor Sonnenuntergang.
Richtig. Es war möglich, zum Beispiel seinen Mantel zu verpfänden. Also als Pfand, als Sicherheit zu geben. Ich sage ein Beispiel. Damals war ja Tagelohn üblich. Wenn aber jemand am Tag vorher keine Arbeit gehabt hatte und nichts zu essen hatte und dann am nächsten Morgen am Straßenrand steht und Arbeit sucht und jemand braucht den, der sagt aber, du kannst mir den Lohn schon vorneweg geben, nicht erst heute Abend, weil ich habe noch nichts gegessen, meine Frau und meine Kinder haben auch heute noch nichts gekriegt, dann konnte er das machen. Aber hat zur Sicherheit gesagt, dann gib mir aber mal deinen Mantel. Nicht, dass du jetzt mit dem Lohn abhaust und bis zum Abend nicht mehr aufhörst zu frühstücken.
Heute würde man den Ausweis geben.
Zum Beispiel, heute legt man den Ausweis hin. Dieses Pfand musste zum Abend zurückgegeben werden. Warum?
Damit derjenige das zum Zudecken hat.
Genau, dass der nachts nicht friert. Dieselbe Regel, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Darauf bezieht sich das, auf diese ganz normalen Alltagstrost. Wenn uns im Hebräerbrief gesagt, Epheserbrief gesagt wird, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Weil du zornig bist auf jemanden. Nehm das nicht mit in den nächsten Tag. Wäre das bis zum Sonnenuntergang. Das sind ja ganz praktische Dinge. Gleichzeitig, wenn wir uns daran halten, ist das aufwendig. Jeden Tag den Stress zu klären, jeden Abend den Mantel wieder zurückbringen, wo der andere ja was von mir wollte, ist eine lästige Geschichte. Aber wenn sich die Gewohnheit entwickelt, zu sagen, okay, dann lässt du einfach deinen Mantel so lange bei mir als Pfand, bis du wirklich schuldenfrei bist. Und Jesus sagt, wenn jemand dir den Mantel nimmt, dem gib auch noch den Leibrock des Oberkleid. Dann spätestens wird der Jude erinnert, dass er schon noch nicht mal den Mantel nehmen darf über Nacht. Jeder Jude kannte das Gesetz. Deswegen. Dann erinnert er sich. Und diese kulturelle Übersetzungsarbeit ist notwendig, um das zu verstehen. bei einer normalen Predigt ist diese kulturelle
Übersetzung
notwendig, um das Richtige, also um zu verstehen, was wirklich gemeint ist. Das Wort für heute steht auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die letzten beiden Verse. Und indem sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Eigentlich nur die eine Vers. Apostelgeschichte 2, 46. Täglich einmütig im Tempel, zu Hause das Brot brachen, Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens, Lob Gottes, Gunst beim ganzen Volk. Fünf Kriterien. Was war das Wichtigste von diesen fünf Dingen?
Das Einmütige.
Wer ist für diesen Punkt? Hände hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das nächste? Oder wer ist anderer Meinung?
Für mich Schlichtheit des Herzens. Für Gott sein Wort und Hauptmittel Sachen Gott.
Vielleicht ist es das ja auch, dass das Wort Gottes in solcher Vielfalt unter uns Wirkung hat. Aber an dieser Stelle stimme ich Katinka zu. Loben Gott. Eigentlich. Wenn man das liest, denkt man, das ist unnötig. Und wenn wir in unser Leben reingucken, dann werden wir feststellen, dass wir das zumindest oft auch als unnötig betrachtet haben. Ich denke, dass jeder dieser fünf Punkte wichtig ist. Sonst wäre das nicht aufgeschrieben. So würde es nicht bis heute als Grundmodell der ersten Gemeinde immer wieder weiter gesagt. Es gibt Gegensätze. Täglich einmütig im Tempel, aber das Brotbrechen hin und her in den Häusern. Das war nicht öffentlich. Dann wiederum im Gegensatz, das Brotbrechen und das Speisenehmen ist nicht dasselbe. Wir lesen ja gerade später, dass darüber mehrmals Auseinandersetzungen der jungen Gemeinde noch gab. Der erste Stress, den die Gemeinde zu bestehen hatte, war tatsächlich die Essenversorgung. Dieser Stress führte dazu, dass die Apostel extra noch 7 Diakone eingesetzt haben. Männer voll Geistes. Stephanus war einer der Besonderen dabei. Aber Nikolaus, der später als Sektengründer beschrieben wird in der Offenbarung, gehörte eben auch dazu. Aber auch Philippus war einer von ihnen, der noch mit den Aposteln unterwegs ist und den Gott direkt gebraucht. Und wir lesen später zum Beispiel in 1. Korinther 11, dass in Korinth diese Unsitte eingerissen war, das Brotbrechen, das Abendmahl, mit dem Essen, sich sättigen, einfach vermischt worden ist. Und deswegen nimmt der Apostel Paulus das als Anlass, dass zu trennen. Dann haben wir dieses Namen Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens, wieder ein Gegensatz. Da könnte man denken, das Frohlocken muss doch als Lob reichen. Das Essen sollte im Grunde Dankbarkeit sein. Wenn wir heute sehen, es gibt kaum eine zweite Sache, über die so viel gemäkelt wird. Und Menschen werden mit 1000 Regeln gequält. Was man essen soll und was man nicht essen darf. Und das Neue Testament ist ganz klar an dieser Stelle, wenn wir an diese Vision des Petrus denken. Alles ist rein, alles, jede Speise ist geheiligt, durch Danksagung und Gebet. Dann ist das eine einfache Regel. Und die Gemeinde damals hat diese Quälereien in Bezug auf Essen oder Nicht-Essen nicht praktiziert, wie sie heute moderner geworden ist. Also, sie waren für das Essen grundsätzlich dankbar. So wie das im Alten Testament schon zum Beispiel im Buch des Predigers geschrieben ist, dass der Mensch sich an diesen einfachen Dingen erfreuen soll. Aber diese Dankbarkeit ist ausdrücklich nochmal getrennt von dem Gotteslob. Nochmal. Namen speisen mit Frohlocken. Also freuen sich über das Essen. Und Frohlocken ist laute Freude. Aber es gibt so eine Form von innerer Dankbarkeit, die man aber nicht zeigt. Das ist nicht gemeint. Hier für diese erste Gemeinde, für die ersten Gläubigen, heißt es, sie freuen sich laut über solche einfachen Sachen wie das Essen. Sollten wir lernen, wieder zu praktizieren. Und wenn das ein Satz ist, wo man seine Dankbarkeit über das leckere Essen einfach mal ausdrückt, das Vorletzte ist lobten Gott. Und setzte und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Ich habe jetzt ausgerechnet die Einfalt des Herzens rausgelassen. Ich will die nochmal benennen. Also Namensspeise mit Frohlocken und Herzensalz mit. Mit innerer Beugung. Einfalt des Herzens ist das, was wir bei Kindern lernen können. Keine hochfliegenden Gedanken, sondern einfach das anzunehmen, was Gott Gutes für uns bereitet hat. Ich bin sicher, dass wir viel unnötiges Leid in unserem Leben haben durch hohe Pläne, wo wir ganz frustriert sind, wenn es nicht so wird, wie wir uns das gedacht haben. Einfalt des Herzens ist das Gegenteil. Essen muss ich jeden Tag, in der Regel sogar mehrmals. Jedes Mal kann das eine Übung sein, zu dieser Einfachheit des heutigen Tages, Annahme, Dankbarkeit für den heutigen Tag. Dann kommen wir zum Gotteslob. Was meint das? Wann ist das gefragt?
Eigentlich immer, oder?
Jeden Tag.
Nicht nur sonntags, sondern Christine den Tasten haut. Warum eigentlich jeden Tag?
Oben zieht nach oben.
Man wird depressiv sonst.
Wir sind depressiv. Das wird man nicht erst.
Man kommt dann nicht raus. Sonst.
Ja. Und zwar, und das ist mir ein wichtiger Punkt, wenn wir einige Seiten vorschlagen, da lesen wir von dem letzten Anmachen. Wir gucken zuerst mal im Johannesevangelium. Da lesen wir im Vers 13.
Welches Kapitel?
13.
Ach, Kapitel.
Vers 12, als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wiederum zu Tisch und fragte ihn. Und ich springe zu Vers 18. Ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber auf das die Schrift erfüllt würde. Wer mit mir das Brot isst, hat seine Ferse gegen mich aufgehoben. Und Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, war er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Also Vers 12, Vers 18 und Vers 21. Und dann Kapitel 14, Vers 31. Letzter Satz. Steht auf, lasst uns von hinten gehen. Dann geht er aber nicht. Das kann man nämlich lesen. Kapitel 18, Vers 1. Als Jesus dieses gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus. Und so finden wir das noch in den anderen Evangelien auch. Abendmahl. Die Fußwaschung und das Abendmahl war schon eine traurige Geschichte oder mit Trauer verbunden. Dann, wo er eigentlich schon den Aufbruch signalisiert hat, warten sie doch noch und er sagt Abschiedsworte. Und ich zeige mal Vers 16, was für Worte dort gesagt werden. Kapitel 16, Abvers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Wir haben also jetzt einmal den chronologischen Ablauf, wie sich das hintereinander abgespielt hat. Und ich springe nochmal zurück in das Matthäus-Evangelium. Bei Markus ist das genauso berichtet, aber ich habe Matthäus 26. Dort lesen wir dieselbe Geschichte. Vers 20. Als es Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tische und während sie aßen, sprach er. Und Vers 36, dann kommt jetzt mit ihnen an einen Ort, genannt Gethsemane. Und Vers 38, dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Wir halten fest, tiefe Traurigkeit bei der Fußwaschung beim Abendmahl. Jesus und die Jünger waren sehr betrübt, waren sehr unter Druck. Diese peinvolle Szene in Gethsemane, wie wir sie in dem Film auch gesehen haben, so beginnt ja dieser Film. Und mitten da drinnen, Vers 30. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus nach dem. Dasselbe lesen wir zum Beispiel bei Markus. Ihr Lieben, das. Ich sage bewusst, was es nicht ist. Also ich sage, was es nicht ist. Gottes Lob wird heute am liebsten gleichgesetzt mit diesen Versammlungen, wo alle Hände hoch, mit einer umwerfenden Stimmung, mit einer Beschallung, die ein Stadion erfüllt, geistliche oder Anbetungslieder gesungen werden. Kann man machen. Ist besser als im Fußballstadion irgendwas, dann in irgendeinen anderen Quatsch zu kriegen. Aber ist nicht das Gotteslob der Gemeinde. Ihr Lieben, es sollte zu unserer Gewohnheit werden, wie es die Gewohnheit dieser ersten Gläubigen war, Gott zu loben, trotz oder auch mitten in der Traurigkeit.
Ich denke, dass ich jetzt gestern und heute so ein Erlebnis hatte. Ich bin ja sehr betrübt über meine Ehesituation. Aber ich muss jetzt auch wieder heulen, aber eigentlich bin ich fröhlich. Und gestern Abend kam ein Lied auf ERF und das hat mich zum Lob gebracht. Und Katinka kam dann und klopfte an die Tür, ob ich Sehnsucht habe, mit ihr Lob zu singen. Sie würde dann mit, weil sie mich gehört hat. Und das war so in dieser Betrübnis hinein, weil ich so auch in Trauer war und versucht, das so ein bisschen für mich zu ordnen und auch die Ehe erstmal abzuschließen. Und ich habe ja auch dann meine Sachen geordnet und dann sieht man hier ein Bild von Zava und mir und Biss und die ganzen Hochzeitsbilder und Erinnerungen. Ich war gestern sehr traurig den Tag über, aber abends kam dann dieses Lied und ich musste Gott loben und habe die Hände gehoben. Ich saß auf meinem Bett da und habe das Lied und habe laut gesungen. Und Katinka kam dann, ich sage, ist schon gut, ich habe das Lied. Und heute, als ich dann zum Mittag wieder in mein Zimmer kam, dann kam mir wieder so ein Lob hoch. Und das sehe ich so, wo ich auch jetzt auch Frieden und Freude und Trost habe in meinem Leben. Also wie auch immer die Situation beschissen ist, aber, und ich traue auch um dem, aber ich habe trotzdem Freude und Gott wird auch mit Zara seinen Weg gehen und hoffentlich ihm da Besinnung geben, So sehe ich das, ja.
Das ist Qualifikation lebendiger Gemeinde. Diese fünf Kennzeichen. Und dieses Gotteslob ist mitten in der Bedrängnis. Dafür danke ich Gott, dass wir wieder eine Woche zum Üben haben. Und jeder von uns tut gut daran, wenn wir uns gegenseitig ermuntern zu diesem immer neuen Gotteslob. Vielleicht noch ein letztes Detail. Nachdem Sie ein Loblied gesungen haben. Es geht nicht darum, dass wir unsere Stimmung verbessern. Es geht nicht darum, dass wir einfach anfangen und dann so lange weitermachen, bis wir endlich lustig sind. Sondern es ist genau das, was wir in diesem kostbaren Lied singen. Ich darf singen auch im Leib. Singen im Leib ist nicht, dass ich da eine ganze Oper von mir gebe. Im Leib heißt nicht, dass ich eine ganze Oper oder ein ganzes Repertoire absinge oder ein ganzes Liederbuch leer singe. Vielleicht ist es eine Zeile. Vielleicht ist es ein kleiner Chorus. Vielleicht ist es eine Strophe. Hier bei den Jüngern von Jesus war es ein Lied. Das ist Gottes Lied. Das heißt, wir müssen uns nicht ihm zuliebe seelisch vergewaltigen. Wir müssen nicht, um Gott zu beweisen, dass wir doch ganz auf seiner Seite sind, den Jubel ausbrechen. Aber um seiner selbst willen, seinetwegen, ist er zu loben. Und ich sage das nochmal, es hat die Situation von Jesus weder leichter gemacht noch verändert. Aber sowohl er selbst, als auch die Jünger, als auch die wahre Gemeinde Gottes bis zum heutigen Tag ist gerufen zum Gotteslob.
Meine erste Gemeinde, wo ich noch nicht Christin war, war eine charismatische, wo sie alle in Zungen geredet haben und umgefallen sind und mich mit den Augen gerollt. Und der Pastor, der hat halt zu mir, ich saß dann halt, war ein bisschen niedergeschmettert und dann ging es los mit Lobpreis. Und dann kam er praktisch mitten beim Lobpreis auf mich zu und hat gesagt, ich soll aufstehen, meine Hände hochheben, weil ansonsten ist es eigentlich zunichte, der Lobpreis. Also, weil wenn man so da sitzt, so, also er hat es dann halt so nachgestikuliert. Ich meine, es hat schon etwas bewirkt, dass ich aufgestanden bin. Auf der anderen Seite war es auch Druck und es wirkte aufgesetzt. Also es ist... Ich meine, darüber streiten sich viele, ne? Das so, aber...
Hier nicht, oder?
Ja. Nee, da nicht.
Okay, deswegen, wir müssen uns nicht mitstreiten. Okay. Das ist ein lebendiges Wort. Amen.